Einen wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und vielleicht, wie der Andreas schon gesagt hat, bequem im Wohnzimmer sitzt mit eurem Kaffee. Und ich weiß von einigen von euch, dass ihr im Laufe eures Lebens schon mal ein Haus gebaut habt. Und vielleicht kommen da Erinnerungen hoch in dem Moment, dass ihr denkt, oh ja, stimmt, ich erinnere mich, das war äußerst anstrengend. Da gab es so viel zu bedenken, so viel zu planen und da ist so viel Zeit reingeflossen. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ich selbst habe zwar noch nie ein Haus gebaut und trotzdem kann ich mir gut denken, dass man viele Gedanken da rein verschwenden muss und ja eigentlich will, dass alles optimal passt und dass man möglichst gute Baumaterialien verwendet, damit der Laden nicht innerhalb kürzester Zeit wieder zusammenbricht und dass man wirklich viel darüber nachdenken muss. Und die große Frage bei so einem Hausbau ist ja immer die Frage nach dem Budget. Also je mehr ich habe, umso besser kann ich eigentlich bauen. Nehmen wir mal an, du könntest ein Haus bauen und es gäbe keine Limitierung. Du könntest dir alles leisten, du könntest alles da reinbauen, du könntest alles machen, was du willst. Also ich glaube, jeder von uns würde in so einem Moment sagen, okay, dann würde ich das Beste vom Besten mir raussuchen. Ich würde die besten Materialien raussuchen, ich würde die teuerste Inneneinrichtung nehmen, ich würde die beste Technik nehmen, die größte Ästhetik und so weiter. Und nun stellen wir uns mal vor, Gott würde sich ein Haus bauen. Stellen wir uns vor, wie das wohl aussehen würde, was er für Baumaterialien vielleicht verwenden würde. Er ist ja der, der alles hat und dem alles möglich ist, dem keine Grenze gesetzt ist. Und ich finde es daher sehr interessant, darüber nachzudenken, was würden wir denken, wie er sich ein Haus bauen würde. Es ist interessant zu sehen, dass im Laufe der Geschichte Gott immer wieder Orte hatte, an denen er gewohnt hat und dass es Orte gab, die als Haus Gottes bezeichnet wurden. Und so finden wir zum Beispiel das Zelt der Begegnung im Alten Testament, die sogenannte Stiftshütte, die der Wohnort Gottes war. Und Gott ist mit diesem Zelt, mit dem Volk Israel durch die Gegend gezogen. Wir sehen dann etwas später, dass Salomo einen Tempel für Gott gebaut hat. Ein wirklich prunkvolles Teil, ganz viel Gold, ganz viel edle Materialien, die da verbaut wurden. Wirklich ein beeindruckendes Gebilde. Und dann gab es verschiedene Zeiten, in denen dieser Tempel irgendwann zerstört wurde, in denen er wieder aufgebaut wurde. Wer das nachlesen will, kann es im Buch Esra tun. Und dann gab es eine Zeit, wo dieser Tempel immer weiter heruntergekommen ist und dann irgendwann nochmal restauriert wurde. Und schlussendlich wurde er aber 70 nach Christus zerstört von den Römern. Und wir sehen an dieser Stelle, dass Menschen Gott immer wieder Häuser gebaut haben und ganz besonders der Tempel ein prunkvolles Haus für Gott war, das gebaut wurde. Aber was ist, wenn Gott sich selbst ein Haus baut? Wird das ewig Bestand haben? Wie wird das aussehen? Was wäre ihm wichtig an dieser Stelle? Und welche Baumaterialien würde er wohl verwenden? Genau das führt uns zu unserem Predigttext von heute Morgen im ersten Petrusbrief und wir machen weiter in unserer Reihe. Und ich lade euch ein, dass ihr gerne in euren Bibeln zu Hause mitlest im 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10. Und heute Morgen soll es für uns um die Verse 4 bis 8 gehen und nächste Woche dann die anderen zwei Verse. Aber ich lese um des Zusammenhangs willen mal den gesamten Abschnitt. 1. Petrus 2, die Verse 4 bis 10. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid. Die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. In diesem Text sehen wir sehr deutlich, glaube ich, wer der Bauherr ist. Wir sehen, was der Bau ist und wir sehen auch, wer die Steine sind. Ganz kurz gesagt können wir sagen, Gott ist der Bauherr, wir sind die Steine. Und so habe ich das Thema heute Morgen mal folgendermaßen betitelt. Es soll darum gehen, um das Thema Gott baut sein Haus, bist du dabei? Gott baut sein Haus, bist du dabei? Und wir wollen uns zwei Hauptgedanken heute Morgen anschauen aus diesen Versen 4 bis 8 im 1. Petrusbrief hier, in Kapitel 2. Und das ist ein wirklich reichhaltiger Text und ich hoffe, dass wir aber mit diesen Hauptgedanken vieles erfassen können. Der erste Hauptgedanke heute Morgen lautet: Gott will dich geistlich aufbauen und einbauen. Und es geht um die Verse 4 und 5. Und wundert euch nicht, dass der erste Punkt heute ein bisschen länger ist als der zweite Punkt. Wenn ihr letzte Woche eingeschaltet habt und die Predigt mitverfolgt habt, dann erinnert ihr euch vielleicht daran, dass wir vor allem über das Thema Glaubenswachstum und Veränderungsprozesse in unserem Leben gesprochen haben. Und die Verse 1 bis 3 in diesem zweiten Kapitel, die sprechen genau davon. Und daran knüpft unmittelbar unser Abschnitt von heute an. Und letzte Woche hatten wir das Bild von Kindern, die heranwachsen sollen. Und heute haben wir ein anderes Bild, was wir sehen in Vers 5 hier. Und in Vers 5 heißt es, wir lesen da: Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Hier ist also die Rede von Steinen, die aufgebaut werden sollen. Man könnte auch sagen, Steine, die gebrauchsfähig gemacht werden sollen, die einsatzbereit werden, die stabil werden. Und ich habe es eben schon kurz erwähnt, Gott ist der Bauherr, aber wir sind die Steine, mit denen er bauen will. Und wenn du zu Jesus Christus gehörst und ihn deinen Herrn nennst und ihm folgst, dann bist du ein Stein in Gottes Hand. Und nun ist es spannend zu sehen, wie dieser Text zwei Wahrheiten aufmalt und sie nebeneinander bestehen und auch bestehen lässt. Und zwar sehen wir das öfters in der Bibel, dass es zwei Wahrheiten gibt. Die eine Wahrheit ist, einerseits bist du schon und die andere Wahrheit ist, du sollst werden. Und diese Wahrheiten treffen auf Christen zu. Einerseits bist du schon, andererseits du sollst werden. Und wenn wir schon mal einen Blick in Vers 9 werfen, wo manche Begrifflichkeiten wieder aufgegriffen werden, wie in Vers 5, dann lesen wir da, dass Petrus sagt: Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Hier ist die Rede von einer Zustandsbeschreibung. Er sagt nicht, ihr werdet das, sondern er sagt, ihr seid das schon. Und nächste Woche werden wir mehr darauf eingehen, was das genau bedeutet. Aber ich will es mal so ausdrücken für uns jetzt. Wenn du Jesus als deinen Herrn und Retter kennst, dann bist du schon Teil dieses auserwählten Geschlechts. Dann bist du schon dieses königliche Priestertum. Dann bist du schon oder gehörst du schon zu dieser heiligen Nation und du gehörst zum Volk des Besitztums. Das ist so und das bleibt so. Und diese Privilegien, die sind dir durch Jesus Christus schon zuteil geworden. Das ist also die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille finden wir in Vers 5. Gucken wir nochmal zurück, wo wir diesen Appell finden, der an uns lautet: Lasst euch aufbauen als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Ganz kurz ausgedrückt lautet die Devise von diesem Text und auch vom Neuen Testament immer wieder: Lebe, was du längst bist. Lebe, was du längst bist. Und genau darum geht es im Leben eines Christen, dass er geistlich immer mehr wächst, immer mehr so wird wie sein Herr, wie Jesus Christus selbst. Und wenn du Christ bist, dann ist dieser Aufruf in Vers 5 ein Aufruf an dich heute Morgen. Und wenn du eingeschaltet hast und dich noch nicht Christ nennst und noch nicht viel zu tun hast mit dieser ganzen Sache, sagst, ich bin zwar interessiert, aber irgendwie skeptisch, lade ich dich ein. Hör gerne zu und guck, was du auch mitnehmen kannst daraus. Und ganz besonders beim zweiten Punkt heute Morgen, da glaube ich, ist es so, dass er von größerer Relevanz ist noch für dich. Aber zunächst mal zu diesem geistlichen Aufbau und zwei Fragen, die wir uns dazu stellen wollen. Zum einen wollen wir überlegen, dieser geistliche Aufbau, wie er geschehen soll. Und zum anderen wollen wir überlegen, wohin denn dieser Aufbau führen soll. Also zunächst mal die Frage, wie oder wodurch soll das geschehen? Wodurch soll dieser Aufbau geschehen? An dieser Stelle kommt die Verbindung zwischen Vers 4 und Vers 5 ins Spiel. Und ich habe die Elberfelder Übersetzung gewählt, aus der ich auch gelesen habe und gepredigt habe. Und da heißt es sehr wörtlich, ein bisschen sperrig auch für uns, in Vers 4, zu ihm, und damit ist der Herr gemeint, ist ein Rückbezug auf Vers 3, also zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein. Etwas anders ausgedrückt könnte man sagen, indem ihr zu ihm kommt. Und das griechische Wort an dieser Stelle für kommen kann auch so viel bedeuten wie sich annähern oder sich halten an jemand. Und interessanterweise ist es auch so, ich muss euch nochmal mit griechisch Quellen an dieser Stelle, dass im Griechischen hier eine Zeitform verwendet ist, die zum Ausdruck bringt, dass wir fortlaufen, dass wir beständig zu dem Herrn kommen sollen, zu Jesus kommen sollen. Das heißt, wir sollen ihn unaufhörlich suchen, uns unaufhörlich zu ihm halten. Und das tun wir letztendlich, ganz einfach ausgedrückt, indem wir ihn immer wieder suchen, indem wir unser Herz auf ihn ausrichten, indem wir mit ihm reden im Gebet und indem wir ihn zu uns reden lassen durch sein Wort. Und ich glaube, das gibt uns Aufschluss darüber, was nötig ist, als lebendige Steine in Gottes Hand aufgebaut zu werden. Es geht darum, die persönliche Beziehung zu Gott zu pflegen und daraus letztendlich immer weiter aufgebaut zu werden, einsatzbereit zu werden, aus seiner Kraft zu leben. Und das knüpft unmittelbar an die Verse 1 bis 3 von letzter Woche und an die Predigt. Interessant dabei ist, dass Jesus selbst das Vorbild ist für unseren geistlichen Aufbau. Und das wird hier deutlich, wenn wir darauf achten, mal in Vers 4 und Vers 5. In Vers 4 heißt es, dass wir zu ihm, also zu Jesus, als zu einem lebendigen Stein kommen sollen. Und daran anknüpfend dann in Vers 5, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen. In beiden Fällen diese Rede und dieses Bild von lebendigen Steinen. Und mir ging es im ersten Moment so, dass ich gedacht habe, Moment, lebendiger Stein, irgendwie, also ist ein bisschen komisch, oder? Das ist doch ein Widerspruch in sich selbst. Ich meine, ich habe noch nie einen Stein irgendwie reden hören, laufen sehen oder sonst was. Ein Stein kann eigentlich nicht lebendig sein. Aber selbst wenn dieses Bild vielleicht uns erstmal nicht so vertraut sein mag und auch nicht überstrapaziert werden sollte, glaube ich, wird trotzdem klar, worum es geht an dieser Stelle. Es geht darum, dass wir aktive, brauchbare und auch formbare Steine in Gottes Hand werden. Und das absolute Vorbild, das ultimative Vorbild davon ist Jesus selbst, der lebendige Stein. Und es geht letztendlich darum, immer mehr in sein Bild zu wachsen, seinen Charakter mehr anzunehmen, seine Hingabe an Gott nachzuahmen, seine Opferbereitschaft für andere Menschen und für Gott, seine Dienstbereitschaft und seine Anbetung letztendlich immer mehr in unserem Leben zum Tragen kommen zu lassen. Und das geschieht, wenn ich auf Jesus schaue und wenn ich mich von ihm verändern und prägen lasse. Und genau davon spricht auch Vers 5, wenn es um diese zweite Frage geht, nämlich die Frage, wohin soll denn der geistliche Aufbau führen? Dort heißt es in Vers 5, dass wir uns aufbauen lassen sollen als lebendige Steine, als ein geistliches Haus und ein heiliges Priestertum. Lebendige Steine, das hatten wir gerade schon, haben wir schon angerissen, bedeutet also, ich bin bereit, mich von Gott als meinem Bauherrn einsetzen zu lassen, wie er will und wo er will. Und ich wachse immer mehr dahin, dass ich mich ihm ganz zur Verfügung stelle und dass ich frage, was will er, und dass ich mich schleifen lasse, um ein brauchbarerer Stein in seiner Hand zu werden. Das Zweite, was Petrus hier nennt, ist dieses geistliche Haus. Und mit diesem geistlichen Haus kann man zwei Dinge in Verbindung bringen, zwei Gedankengänge in Verbindung bringen. Der eine wäre sehr individuell. Und die individuelle Seite würde besagen, dass unser Lebenshaus von Gott umgestaltet wird. Stellen wir uns vor, unser Leben wäre wie ein Haus mit ganz vielen Zimmern, was für die Lebensbereiche steht. Und die haben wir bisher eigentlich immer selbst gestaltet und selbstbestimmt, wie sie aussehen sollen und wie was funktionieren soll. Aber in dem Moment, in dem Jesus und mit ihm der Geist Gottes in unser Leben einzieht, haben wir einen neuen Hausherrn. Und ab sofort ist es so, dass er mit einem Umstrukturierungs- und Veränderungsprozess beginnt und den in unserem Leben umsetzt. Und eigentlich ist es so, dass ich Jesus, meinem Hausherrn oder dem Herrn meines Lebens, das Recht gebe, dass er alles so umgestalten kann, wie er das will. Und manchmal ist das so, dass mir das vielleicht im ersten Moment gar nicht gefällt, aber dass es trotzdem gut ist. Das heißt, er darf in jedem Bereich meines Lebens die Führung übernehmen. Und er darf in jedem, in Anführungsstrichen, Zimmer meines Lebens aufräumen. Er darf Altes rausschmeißen und er darf Neues einbauen. Andererseits sehen wir im Neuen Testament auch immer wieder dieses Bild vom Haus Gottes. Und 1. Timotheus 3, Vers 15 sagt uns zum Beispiel, dass das Haus Gottes die Gemeinde ist. Und damit ist viel weniger ein Gebäude gemeint, wo wir jetzt gerade hier stehen, sondern damit sind die vielen Gläubigen gemeint, die gemeinsam Gottes Hausgemeinschaft oder Hausgenossen sind. Und da ist ganz klar, dass Gott selbst das Sagen hat. Und nun sind diese beiden Dinge, diese zwei Ebenen eigentlich sehr eng miteinander verbunden. Weil wenn Gott der Herr meines Lebens ist und wenn er Einzug in mein Lebenshaus erhalten hat und wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle als lebendigen Stein, dann wird letztendlich dadurch sein Haus, seine Gemeinde immer mehr davon profitieren. Und so wird sein Haus, seine Gemeinde letztendlich immer weiter aufgebaut. Ich glaube, in dem Moment, wo wir so darüber nachdenken, wird auch deutlich, dass die Gemeinde, Gottes Haus, nicht aus 5 Steinen besteht oder aus 5 lebendigen Steinen bestehen kann, sondern dass sie aus vielen Steinen besteht. Und dass Gott jeden von uns als Stein in seiner Hand benutzen will. Und zwar im Wesentlichen wozu? Dass Gottes Bau immer weiter wächst. Und das bedeutet, dass wir dazu beitragen, dass andere Menschen im Glauben wachsen, dass andere Menschen Jesus ähnlicher werden. Und es bedeutet auch, dass wir uns mit dafür einsetzen, auf verschiedenartige Art und Weise, dass mehr Menschen Jesus Christus kennenlernen und dass sie zu diesem Bau dazukommen. Mit anderen Worten, Gott will dich aufbauen, aber Gott will dich auch einbauen. Und die Frage ist, sind wir bereit dazu? Bist du bereit dazu? Darf Gott diese Umgestaltung in deinem Leben so vorantreiben, wie er das will? Und darf er dich einbauen und einsetzen? Stehst du als Stein in seiner Hand zur Verfügung? Das Ganze beginnt immer mit der Hingabe und aus dieser Hingabe erwächst ganz oft auch eine Aufgabe. Und ich finde so interessant, dass das ja ein Prozess ist. Und höchst interessant finde ich an dieser Stelle, dass es ausgerechnet Petrus ist, der uns diese Worte schreibt. Petrus ist ja jemand, der einen großen Ruf von Gott bekommen hat, aber der ganz viel noch erleben musste, dass er sich schleifen lassen musste, sich formen lassen musste, sich aufbauen lassen musste, der viele Rückschläge weggesteckt hat und gescheitert ist und trotzdem ist kennzeichnend für ihn, dass er sich immer wieder hingegeben hat. Und so lässt Gott Großes durch Petrus geschehen und Großes aus seiner Hingabe erwachsen. Und mitunter auch, dass er uns diesen Brief schreibt und die Christen dort ermutigt und lehrt. Wir können leider nicht weit ausholen an dieser Stelle und darauf eingehen. Aber ich finde, oder ich würde euch ans Herz legen, dass ihr Johannes 21 dazu mal lest, vor allem ab Vers 15, mit diesem Hintergrundgedanken einfach. Petrus nennt uns hier noch eine dritte Sache in Bezug auf unseren Aufbau. Und zwar sollen wir uns aufbauen lassen als ein heiliges Priestertum. Das Priestertum kennen wir vor allem vom Alten Testament her. Ja, und dort waren die Priester eine kleine auserwählte Gruppe von Menschen, die den Dienst am Haus Gottes verrichten sollten. Zunächst an diesem Zelt der Begegnung, an dieser Stiftshütte, später dann im Tempel. Und nun gäbe es eine ganze Reihe von Merkmalen, die man so aufzählen könnte, die für so einen Priester exemplarisch waren. Dazu haben wir leider nicht die Zeit an dieser Stelle jetzt. Vielleicht setze ich euch das mit in den Hauskreisleitfaden für die Leute, die das gerne weiter ein bisschen nachvollziehen wollen. Aber ein sehr bezeichnendes Merkmal für Priester war, dass sie ein großes Maß an Heiligkeit und Reinheit haben sollten, dass das von ihnen gefordert war. Und das sieht man im Alten Testament sehr stark schon allein an ihrer ganzen Kleidung, was sie tragen sollten. Aber das sieht man auch daran, dass besondere Opfer nötig waren, um sie zu reinigen, damit sie vor diesem heiligen Gott bestehen können, damit sie diesem heiligen Gott überhaupt dienen können. Auch dazu Empfehlung, 3. Mose 8 und 9 kann man das nachlesen. Und nun ist es in der Hinsicht sehr interessant, dass Petrus hier ebenfalls von einem heiligen Priestertum spricht. Und wir erinnern uns vielleicht zurück an das, was Petrus schon gesagt hat, in 1. Petrus 1, Vers 15 und 16, wo es heißt, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Immer wenn man solche Verse liest und diesen Anspruch, heilig zu sein, und wenn man ihn dann an sein Leben anlegt, geht es mir so und euch wahrscheinlich auch, dass man sagen muss, also da kann ich ja nur kläglich scheitern. Ich bin alles andere als heilig, ich bin es nicht. Ich bin schuldig, ich bin ein sündiger Mensch, ein fehlerhafter Mensch. Und trotzdem macht Gott uns zu Priestern oder hat Gott uns zu Priestern gemacht, zu heiligen Priestern, die wir ihm dienen sollen. Und die Frage ist ja, wie kann das sein? Wie kann das geschehen? Ich glaube, Offenbarung 1, Vers 5 und 6 gibt uns eine sehr gute Antwort darauf. Dort lesen wir, dem, der uns liebt, und damit ist Jesus gemeint, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Also allein durch Jesus Christus, der selbst vollkommen heilig war, vollkommen sinnlos, vollkommen den Ansprüchen Gottes genügt hat, diesem heiligen Anspruch, der aber trotzdem am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde, allein durch ihn, durch unseren Hohenpriester, der für uns eintritt, können wir vor Gott bestehen und werden wir als heilig angesehen. Und ich hoffe, dass du diese Vergebung und diese Reinigung, von der da die Rede ist, dass du schon angenommen hast für dich persönlich in deinem Leben. Weil nur durch ihn können wir vor Gott als heilig und sündlos bestehen. Und nur durch ihn haben wir freien Zugang zu Gott. Und nur durch ihn können wir auch als heiliges Priestertum Gott dienen. Es ist wirklich unglaublich, finde ich, wenn man sich das so vor Augen führt, dass wir jetzt schon als ein heiliges Priestertum vor Gott stehen durch Jesus Christus. Und gleichzeitig ist wieder dieser Aufruf, lebe, was du längst bist. Und genau so ist 1. Petrus 1, Vers 15 zu verstehen, wenn er sagt, dass wir im ganzen Wandel heilig werden sollen. Wenn wir über Priester im Alten Testament reden, dann hatten sie vor allem die Aufgabe, Opfer zu bringen. Und auch hier schließt sich der Kreis, wenn Petrus dann schreibt, dass wir als lebendige Steine uns aufbauen lassen sollen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum und dann, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Das Ziel dieses ganzen geistlichen Aufbaus soll also sein, dass Gott alle Ehre und alle Anbetung bekommt, und zwar indem wir bereit werden, geistliche Opfer zu bringen. Jetzt bedeutet das nicht, dass ich zum nächstbesten Tier laufe und das erstmal abschlachte, am besten noch das Lieblingshaustier von meinem Kind nehme oder sowas. Sowas nicht machen. Die Rede ist hier von geistlichen Opfern. Und das Neue Testament nennt uns solche geistlichen Opfer. Und ich habe euch mal zwei Stellen mitgebracht, wo das deutlich wird. Die erste ist in Hebräer 13, Vers 15 und 16. Da heißt es, durch Jesus wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer bringen. Denn das Lob aus unserem Mund ist unser Bekenntnis zu ihm. Vergesst auch nicht, Gutes zu tun, um mit anderen zu teilen, denn solche Opfer gefallen Gott. Hier sehen wir Beispiele, was ein solches Opfer sein kann. Nämlich zum Beispiel das klare Bekenntnis zu Jesus, vielleicht auch das klare Bekenntnis vor anderen, wo es mir schwerfällt, mich zu Jesus zu stellen. Aber es trotzdem tut, es ist ein Opfer für Gott. Hier heißt es auch, dass wir anderen Gutes tun sollen, auch dass wir mitteilsam sein sollen, ganz besonders für die Bedürftigen. All das sind Opfer vor Gott, Gott wohlgefällige Opfer. Und ich glaube, wenn wir mal kurz überlegen, fällt uns das wahrscheinlich gar nicht so leicht, diese Opfer zu bringen. Und es kostet uns manchmal was. Und es sind wirkliche Opfer. Aber umso schöner ist es, dass es in diesem Vers heißt, dass diese Opfer durch Jesus gebracht werden können. Und durch Jesus können wir und wollen wir auch diese Opfer bringen. Und ich habe eine zweite Stelle mitgebracht, die auch von einem geistlichen Opfer spricht, die sehr bekannt ist, und zwar aus Römer 12, Vers 1. Dort heißt es, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzubringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und an dieser Stelle wird die Aufforderung, Opfer zu bringen, ja noch viel ultimativer. Es betrifft unser ganzes Leben, also mit allem, was ich bin und habe. Mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Besitz, mit meiner Kraft, mit meiner Zeit, mit meinem Körper. Mein ganzes Leben soll letztendlich eine Anbetung für Gott sein, eine Ehrerbietung für Gott sein. Mein ganzes Leben soll ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer sein, so heißt es hier. Und ich lade euch ein, persönlich darüber nachzudenken, was diese geistlichen Opfer in deinem Leben sind. Was du vielleicht schon an Opfern gebracht hast in der Vergangenheit, aber vielleicht auch, was jetzt gerade dran ist, wo du merkst, da gilt es, Dinge loszulassen und wirklich als Opfer vor Gott hinzulegen. Vielleicht ist es ein Wunsch für dein Leben. Vielleicht ist es was Materielles, dein Besitz. Vielleicht ist es ein Zeitfresser, wo du merkst, der nimmt große Überhand. Vielleicht ist es auch deine Bequemlichkeit oder was auch immer du Gott auf den Altar legen sollst. Und du kannst dir überlegen, wo fordert mich der Herr auf, zu investieren? Vielleicht auch an der Stelle, wo es mir wehtut oder wo es nicht ganz so leicht ist, wo es ein wirkliches Opfer ist. Wichtig an dieser Stelle ist, dass wir es nicht ablegen, weil wir denken, dass wir dadurch vor Gott angenehmer werden. Sondern wir legen es ab aus Liebe zu ihm, weil wir durch Jesus Christus schon angenehm gemacht wurden vor Gott. Ja, selbst die Opfer, die wir bringen, sind immer noch so unvollkommen, dass sie eigentlich vor Gott niemals genügen würden. Und letztlich werden selbst all unsere Opfer, die wir bringen, nur angenehm durch Jesus Christus. Und genau das ist das, was Petrus sagt am Ende von Vers 5, wenn er davon spricht, dass wir geistliche Opfer bringen sollen, Gott hochwillkommen oder wohlgefällig durch Jesus Christus. Benedikt Peters, ein Autor und Prediger, hat das gut auf den Punkt gebracht, fand ich. Und ich habe euch das Zitat mitgebracht, was er dazu schreibt. Er schreibt, die wir von Natur Sünder sind, konnten nur in Christus angenehm gemacht werden. Und auch alles, was wir Gott bringen, kann nicht anders angenehm werden als durch Christus. Und das führt uns zu unserem zweiten Hauptgedanken heute Morgen, wenn es darum geht, dass Gott sein Haus baut. Und der zweite Hauptgedanke heute Morgen ist, Gott hat den alles entscheidenden Grundstein gesetzt oder den alles entscheidenden Eckstein gesetzt. Und das gilt sowohl für unser eigenes Leben als Christen wie auch für die Gemeinde, dass wir einzig und allein aufgebaut sind auf diesem Eckstein, auf Jesus Christus. Und genau das macht Petrus deutlich in den Versen 6 bis 8. Und er macht das deutlich mit drei Zitaten aus dem Alten Testament. Und so heißt es in Vers 6, dass er sagt, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Schon etwa 700 Jahre vor Christus lässt Gott durch den Propheten Jesaja diese Prophezeiung machen. Das ist eine Prophezeiung aus Jesaja 28, Vers 16. Und Gott sagt an dieser Stelle schon, dass er in Zion, das heißt letztendlich in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein legen wird und gemeint ist damit Jesus Christus. 700 vor Christus schon. Und wir haben eben schon in unserem Predigttext von heute gelesen, in Vers 4, dass Jesus Christus von Gott auserwählt und kostbar war. Zu der Zeit von Jesaja stand interessanterweise der Tempel in Jerusalem noch. Und trotzdem wusste Gott schon zu diesem Zeitpunkt, dass dieser von Menschen gebaute Tempel nicht sein ewiges Haus sein wird, nicht sein ewiger Wohnort sein wird. Vielmehr wusste er, dass er eines Tages sich selbst ein Haus bauen wird, das ewig Bestand hat. Und jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat, der weiß, wie entscheidend dafür ist, dass dieses Haus wirklich stabil ist und dass es wirklich ein gutes Fundament hat. Das ist das A und O. Und der Eckstein bietet diese Stabilität und er hält alles zusammen. Er ist der wichtigste Stein überhaupt. Und genau aus diesem Grund wählte Gott seinen eigenen Sohn aus, als den alles entscheidenden Grundstein, den alles entscheidenden Eckstein. Jesus war von Ewigkeit her und Jesus wird in alle Ewigkeit sein. Und deshalb konnte er Gott ein ewiges Haus bauen. Aber er ist nicht nur der stabile Grundstein, sondern er ist auch der Stein, an dem sich alles orientiert. Der Eckstein war der Stein, der an der äußersten Ecke lag und von dem aus alles ausgerichtet wurde. Und genauso war und ist Jesus bis heute der alles entscheidende Eckstein, an dem sich alles ausrichten muss und der das wirklich unverbrüchliche Fundament bildet. Und das gilt ganz klar für uns als Gemeinde, aber das gilt auch für jeden Einzelnen von uns ganz persönlich. Und aus diesem Grund heißt es hier auch, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Oder man könnte auch sagen, wer auf ihn vertraut, wird nicht zuschanden werden. Das heißt, wenn du dein Leben auf Jesus Christus baust, dann baust du dein Leben auf ein wirklich unverbrüchliches Fundament. Und du bekommst Orientierung, du bekommst die richtige Ausrichtung für dein Leben. Er bietet dir Stabilität, er bietet dir Halt und er bietet dir eine ewige Zukunft. Und selbst wenn Menschen einem Schlimmes antun mögen und einen beschämen mögen und wenn die Umstände des Lebens uns überrollen und die Leserschaft von Petrus kann ein Lied davon singen, das erleben sie gerade, so wissen wir doch, dass wir in Christus eine lebendige Hoffnung haben, die unverbrüchlich ist und einen sicheren Stand bis in alle Ewigkeit. Nicht, weil wir auf uns selbst gebaut haben, sondern weil wir auf Jesus Christus gebaut haben und ihm Glauben geschenkt haben. Weil wir erkannt haben, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist und dass er auf diese Erde gekommen ist. Und weil wir glauben, dass er für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Und weil wir uns eingestanden haben, dass wir vor diesem heiligen Gott niemals bestehen könnten. Dass wir ihn verachtet haben mit unserem Leben, mit unseren Taten, aber auch ihm nicht die Ehre gebracht haben, die er eigentlich verdient hat. Und eigentlich gibt es für uns keine Chance. Und trotzdem hat Gott uns diese Chance gegeben. Und das ist das wunderbare Evangelium, dass wir im Glauben annehmen durften und verstehen durften, dass Jesus Christus für unsere Schuld, für all unsere Mäkel am Kreuz gestorben ist. Und damit hat er ein Fundament, einen Grundstein gelegt für eine ewige Zukunft, für ein ewiges Leben. Und auf diesem Fundament dürfen wir unser Leben jetzt weiter aufbauen. Und die persönliche Frage, die ich stellen will an dieser Stelle ist, glaubst du das? Hast du diese Vergebung durch Jesus schon ganz persönlich für dich angenommen? Hast du ihn zum Eckstein, zum Grundstein deines Lebens gemacht? Vielleicht schaust du gerade zu und weißt, es ist eigentlich Zeit, das zu tun. Dann ermutige ich dich, dich im Gebet an Gott zu wenden und deine Schuld vor Gott zu bekennen, ihm sie zu bringen, um Vergebung zu bitten und ihm zu sagen, dass du ab sofort nicht dein Leben weiter auf dich selbst bauen willst, sondern dein Leben auf ihn bauen willst, mit ihm leben willst und auf ihn ausgerichtet leben willst. Und vielleicht schaust du auch gerade zu und weißt, ich habe schon öfters diese Botschaft von Jesus Christus gehört und irgendwie bin ich da schon öfters drüber gestolpert, aber ich zögere an dieser Stelle. Und vielleicht gibt es Fragen oder Zweifel, die du hast, und ich will dich ermutigen, dass du deine Fragen und deine Zweifel loswirst. Gerne uns schreibst, vielleicht auch jemand stellst, den du kennst, der Christ ist, und dass du aber nicht einfach an diesem Stein vorbeigehst, sondern ihn wahrnimmst und guckst, untersuchst, was ist da dran. An Jesus scheiden sich die Geister. Und genau das weiß Petrus in Vers 7 auszudrücken, wenn er schreibt, euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit, für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden. Das ist ein Zitat aus Psalm 118, Vers 22, das, was Andreas eben auch gelesen hat. Und wiederum sehen wir, und ich finde es so beeindruckend, wie Gott schon Jahrhunderte vorher eigentlich voraussagt, wie diese ganze Geschichte laufen wird, wie Reaktionen ausfallen werden auf diesen Stein, auf diesen Eckstein, auf Jesus selbst. Und das ist doch beachtlich, wie unterschiedlich die Reaktionen auf Jesus ausfallen können, oder? Damals wie heute ist das der Fall. Bereits zu Lebzeiten haben viele Menschen Jesus abgelehnt und haben ihn einfach verworfen. Und allen voran waren es die Juden, die das getan haben, wo er einfach nicht in ihre Vorstellung reingepasst hat. Aber bis heute ist es doch so, dass auch viele andere Menschen weltweit Jesus als einen unbrauchbaren Stein irgendwo links liegen lassen und sagen, ich will mit ihm nichts zu tun haben. Es kommen solche Sätze dann wie, ach, bleib mir weg mit deinem Jesus. Oder, naja, gut, wenn es für dich gut ist und du da irgendwie ein Fundament für dein Leben aufbauen kannst und was draus ziehen kannst, okay, ist ja gut, aber ich brauche das nicht. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist er für uns, was für die Menschen teilweise der unbrauchbarste Stein überhaupt ist, ist für uns das Kostbarste und Wertvollste, was es gibt. Es ist für uns ein Schatz, der nicht zu übertreffen wäre. Für uns Gläubigen die größte Kostbarkeit. Und wir würden um nichts in der Welt diesen Schatz, diese Kostbarkeit eintauschen. Um nichts in der Welt Jesus Christus eintauschen. Wir können uns ganz einklinken, was wir vorher in Vers 4 schon gelesen haben über Jesus, dass es da heißt, er ist von Menschen zwar verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und wir danken Gott von ganzem Herzen, dass er uns die Augen dafür geöffnet hat, dass wir erkennen durften, wie wertvoll, wie kostbar dieser Jesus ist. Und wir freuen uns darüber, dass Jesus selbst uns erlöst hat durch sein kostbares Blut. Und das haben wir schon in 1. Petrus 1, Vers 18 und 19 gelesen, wo das gleiche Wort vorkommt. An Jesus scheiden sich die Geister. Und das habe ich eben schon gesagt. Und Petrus macht das nochmal deutlich mit einem dritten Zitat. Das Zitat kommt aus Jesaja 8, Vers 14. Und dabei sagt er, dass die Ungläubigen Jesus nicht nur verwerfen, sondern dass sie sich tatsächlich an ihm stoßen. Dieses Zitat aus Jesaja 8 ist eigentlich geschrieben an Israel und Juda und eigentlich ist die Rede davon, dass sie sich an diesem Eckstein stoßen werden und dass er zum Anstoß für sie werden wird. Aber es ist nicht nur bei ihnen der Fall. Sie sind nicht die Einzigen, die sich an Jesus stoßen, sondern bis heute ist der Name und die Person Jesu für viele alles andere als neutral. Bis heute stoßen sich doch Menschen an Jesus und an seiner Botschaft und an diesem Wahrheitsanspruch, den er gebracht hat. Sollte uns das wundern oder sollte uns das nicht vielmehr vielleicht zum Nachdenken bringen? Weil gerade wenn diese ganze Sache mit Jesus Christus der reinste Humbug wäre und wenn man einfach sagen könnte, ach, diese Botschaft des Evangeliums, die ist unrelevant, die ist nicht lebenswichtig, die hat auch keine Kraft. Na, warum ist es denn dann so, dass sich doch viele Leute heute so stark daran stoßen und dass sie nicht diese Botschaft einfach kalt lässt? Es ist ja interessant zu sehen, wie Leute reagieren auf Jesus und auf diese Botschaften. Es ist auch interessant zu sehen, dass bis in unsere Tage hinein Christen verfolgt werden und Christen getötet werden in einem starken Ausmaß, obwohl sie sich eigentlich ganz friedlich verhalten haben. Und wie viele Menschen reagieren allergisch und ablehnend auf Jesus und wollen nichts von ihm wissen und gehen gegen Christen vielleicht ganz bewusst aus diesem Grund vor. Tatsächlich ist es ja so, dass der Ruf des Evangeliums alles andere als eine Lappalie ist. Dieser Ruf, glaub an das Evangelium und kehre um, der macht was mit uns. Das ist nicht einfach wie ein Klick irgendwo im Internet bei einer Seite, wo ich weiß, das hat keine weitere Bedeutung, keine weiteren Folgen. Nein, das bedeutet ja was für uns. Es kostet uns richtig was, dass wir uns eingestehen, ja, ich bin ein schuldiger Mensch, ich bin ein sündiger Mensch vor Gott. Und es kostet uns was, dass wir uns vor Jesus beugen, dass wir auf die Knie gehen und sagen, ich bitte dich um Vergebung, ich brauche deine Erlösung, ich brauche deine Rettung. Und es kostet uns vor allem etwas, wenn wir darüber nachdenken, dass wir unser ganzes Leben Jesus zu Füßen legen und dass wir sagen, nimm du es. Es gehört dir. Mach damit, was du willst. Ich will dir folgen. Aber genau, indem wir Jesus im Glauben annehmen und indem wir uns ihm anvertrauen, bekommen wir doch diesen riesengroßen Schatz. Bekommen wir doch diese größte Kostbarkeit, von der Petrus redet. Diese Kostbarkeit, die wir gegen nichts anderes eintauschen würden. Und so muss sich jeder persönlich die Frage stellen, wie reagierst du auf diese Botschaft? Wie reagierst du auf diesen Ruf Jesu? Kehr um und glaube an das Evangelium. Vielleicht hast du ihn bereits aufgenommen und hast ihm dein Leben hingegeben. Vielleicht ist es aber auch so, dass du ihn bisher mit Füßen trittst und eigentlich nur Ablehnung und Wegstoßen für ihn übrig hast. Jesus ist der alles entscheidende Scheidepunkt im Leben eines jeden Menschen, egal ob du es willst oder nicht. Es mag sich für den Moment gerade vielleicht nicht so anfühlen und trotzdem wirst du entweder vor Gott nur durch ihn bestehen oder du wirst auf der anderen Seite durch sein Urteil vor Gott zu Fall kommen. Und genau das hat Jesus selbst so ausgedrückt in Johannes 3, Vers 36, wo er gesagt hat, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Noch ist die Möglichkeit, Jesus anzunehmen und noch ist die Möglichkeit, auf den richtigen Grund zu bauen. Und wenn du das schon getan hast und Jesus zum Eckstein deines Lebens gemacht hast, dann ermutige ich dich, dass du dich von Gott weiter auf dieser Grundlage aufbauen lässt und dass du dich von ihm einbauen lässt in sein Reich. Und so baut Gott selbst sein Haus mit einem unerschütterlichen Fundament, mit einem unerschütterlichen Eckstein, Jesus Christus, und mit unvollkommenen Menschen wie dir und mir, die er aufbauen will, die er verändern will und die er dann zu seiner Ehre einbauen will. Die Frage ist, bist du dabei? Bist du bereit? Wir wollen jetzt gleich eine Zeit haben, wo wir Lobpreis zusammen machen und uns in den Liedern auch ganz bewusst nochmal vor Augen führen, wer Jesus ist, aber auch Antworten auf das Gehörte. Und ich will gerne, bevor wir das jetzt gleich tun, schließen mit einer Stelle aus dem Epheserbrief, Epheser 2, die sehr gut zusammenbringt nochmal, was wir heute in der Predigt gehabt haben. Und ich schließe mit Epheser 2, die Verse 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem ihr auch miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.